herzlich willkommen zu Sex Education, heute bereits zum dritten Mal aus dem digitalen Exil und heute mit einem Thema, auf das ich mich besonders gefreut habe, nämlich Bisexualität. Das ist so ein Thema, bei dem man das Gefühl hat, intuitiv, man weiß alles. Aber sobald man ein bisschen was dazu liest, lernt man sofort ein paar neue Vokabeln, wie man vielleicht schon in der Ankündigung im Programm der Urania merkte. Da hatten wir das angekündigt mit Be Curious, Heteroflexibel oder Bisexuell. So liegt es sich heute zwischen Hetero und Homo. Dazu begrüße ich zugeschaltet aus Halle Professor Heinz-Jürgen Voss. Hallo.
Hallo, Frau Strohmeier.
Sie sind Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg. Sie sind studierter Biologe, promovierter Sozialwissenschaftler, Spezialgebiet Geschlechterforschung. Auch das Thema sexuelle Orientierung und somit Bisexualität gehören dazu. Und erst ihretwegen habe ich gelernt, dass Bisexuelle eine eigene Flagge besitzen. Ich habe es extra nachgeschaut. Rosa, lila, blau gestreift ist sie. Und wie kommt es, dass man die kaum kennt?
Ja, also Bisexuelle gehen insgesamt, also wenn wir jetzt konkret an sexuelle Orientierung denken, gehen relativ stark unter im Diskurs. Also wir haben relativ viel lesbisch und schwul vor Augen. Teilweise kommt jetzt das Thema Trans noch mehr mit hinzu und Bisexuelle werden häufig einmal gesellschaftlich wenig gesehen, weil da dann im Prinzip aufscheint, naja, das sind ja vielleicht dann doch Personen, die auch einfach heterosexuell sein könnten, und andererseits auch in der schwulen oder in der lesbischen Community gehen sie schnell unter, weil sie da auch über eine gewisse Zeit lang immer quasi in Anführungszeichen als Verräter, als Verräterin einer schwulen oder einer lesbischen Community wahrgenommen wurden.
Ja, da möchte ich gerne gleich noch ein bisschen drauf eingehen, weil es da sehr interessante Schilderungen ja auch dazu gibt. Aber erstmal kurz zu der Masse, weil ich fand es total interessant, in dieser Studie von YouGov, die Sie auch in einem Aufsatz zum Thema erwähnt haben, haben sich 40% der jungen Deutschen und Junges zwischen 18 bis 24, also 40% der jungen Deutschen haben sich im bisexuellen Bereich verortet, also irgendwo zwischen hetero und homosexuell. Und je älter die Leute werden, desto weniger tun das. Bei über 55-Jährigen sind es nur 10%. Was ist denn da genau passiert in den vergangenen Jahrzehnten?
Ja, historisch rückblickend kann man auch auf die Kinsey-Studien aus den 1940er Jahren zurückblicken. Da taucht zum Beispiel auch auf, dass etwa 30-40% der erwachsenen Männer, es wurden meistens erst die Befragung mit Männern gemacht, danach mit Frauen, da zeigt sich auch immer so eine Männerdominanz in der Gesellschaft dann ausgedrückt. Aber auch da zeigt sich schon, dass 30-40% der befragten Personen angaben, dass sie auch gleichgeschlechtliche Erfahrung häufig auch nicht nur einmal, sondern mehrfach gemacht haben bis zum Orgasmus. Das bedeutet, die Möglichkeit, dass Menschen gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen machen, das ist durchaus länger Thema in einer gesellschaftlichen Debatte, auf jeden Fall länger Thema in der Sexualwissenschaft. Die neueren Studien, die Sie auch ansprechen, gerade die YouGov-Studien oder auch in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland, führen wir auch die Partnerstudien durch. Seit 1970 laufen die quasi alle 10 Jahre. Da zeigt sich eben bei den befragten Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren, dass insgesamt 42% von ihnen angeben, dass sie schon gleichgeschlechtliche sexuelle Fantasien hatten, dass 24% angeben, dass sie gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gemacht haben. Bei den Jungs sind es immerhin 15% und 10%. Da spielen gerade Männlichkeitsstereotype eine gewisse Rolle. Insofern möchte ich darauf hinaus, also die YouGov-Studien gehen dann in eine ähnliche Richtung, dass auch gleichgeschlechtlichen Sex zu haben, durchaus in dem Erfahrungs- und Möglichkeitsspektrum von jungen Leuten, aber auch durchaus älteren Leuten jeweils mit liegt. Ein größerer Teil von den Personen würden sich jetzt aber nicht zum Beispiel als lesbisch, als schwul oder als bisexuell einordnen. Also sich dann gleich daraus eine Orientierung zurechtzulegen und zu sagen, ich identifiziere mich jetzt konkret über diesen sexuellen Akt und ich identifiziere mich jetzt ganz klar als bisexuell beispielsweise, das würde ein deutlich kleinerer Anteil machen. Da kommen wir dann wahrscheinlich bei 2 oder 5% in der Größenordnung an. Das unterscheidet sich immer je nach Studien dann, was als Ergebnis rauskommt.
Was weiß man denn über die?
Es gibt die sehr schöne Studie von Kim Ritter, ist jetzt auch gerade erschienen als dicke Dissertationsschrift, aber es gibt auch einen kleinen ertragreichen Band, wo auch Ergebnisse eingegangen sind. Da zeigt sich, dass bisexuelle Menschen tatsächlich teilweise in Form eines doppelten Coming-outs benötigen, also dass sich ein Teil von ihnen eben gerade zunächst als lesbisch oder eben auch als schwul erstmal ein Coming-out hat und dann feststellt, ach, ich stehe aber auch auf das andere Geschlecht oder ich möchte eigentlich Geschlecht gar nicht so deutlich zuordnen. Das wäre dann Stichwort pansexuell. Ich liebe Menschen, aber eben nicht das Geschlecht. Insofern weiß man, dass es da spezifische Diskriminierungserfahrungen gibt, dass es spezifische Coming-out-Erfahrungen gibt, dass es Schwierigkeiten geben kann, das in einem konkreten sozialen Umgang zu vereinbaren. Also habe ich jetzt wechseln, zum Beispiel gleichgeschlechtliche und andersgeschlechtliche PartnerInnen oder habe ich parallel die PartnerInnen, wie gehen die dann miteinander um, wenn es Mehrfachbeziehungen jeweils sind. Also da ergeben sich jeweils spezifische Herausforderungen. Wir sehen aber auch, dass gerade bisexuelle Menschen durchaus jeweils auch Strategien ganz gut hinbekommen, ihre eigenen Lebensverhältnisse so zu gestalten, dass es ihnen darin auch gut geht mit einem oder mehreren PartnerInnen oder wie auch immer.
Sie haben ein Büchlein herausgegeben mit zwei Vorträgen und einer davon stammt von Kim Ritter. Und da ist diese schöne Geschichte erzählt worden, wie ein vermeintlich Schwuler Sex hat mit einer Frau und seine Eltern kommen rein. Und als wäre es nicht genug, dass dieser Sohn schwul ist, irgendwie haben sie sich damit arrangiert. Ja, hat der jetzt auf einmal Sex mit einer Frau? Und die Mutter sagt, du Ferkel, was kommt denn da für ein Vorurteil gegenüber Bisexuellen raus?
Also das ist eine der biografischen Geschichten, die letztendlich dann Kim Ritter in dem Band Being Bi aufmacht. Das bedeutet, die Eltern haben sich häufig damit arrangiert, dass das Kind lesbisch oder eben schwul sein kann, in der einen konkreten Situation schwul sein kann, erwarten sich daraus dann auch eine gewisse Stetigkeit, also beispielsweise, sie wollen gern irgendwann einen Schwiegersohn kennenlernen und ähnliche Dinge. Und auf einmal bricht das auseinander, indem einfach eine Person sich dann zum Beispiel einmal auch andersgeschlechtlichen Sex hat oder beispielsweise auch auf einmal eine Freundin mitbringt, also und damit sich eigentlich als heterosexuell dann zu erkennen geben könnte. Und damit stellen sich neue Fragen einfach für die Eltern, die sich aber auch eigentlich relativ leicht auflösen ließen. Also warum ist es denn eigentlich so dramatisch, dass eine Person mit unterschiedlichen Geschlechtern Sex hat? Und warum ist es problematisch, wenn eine Person beispielsweise einmal zum Beispiel einen Mann als Freund, als Partner hat oder einmal eine Frau, eine Freundin als Partnerin hat?
Die Frage ist ja gut, warum geht es nicht, dass man zwei Geschlechter liebt oder mehrere oder dass es einem egal ist? Dafür gibt es ja, finde ich, schon interessante Begriffe. Biphobie und Monosexualität. Ist es wie bei der doppelten Staatsbürgerschaft, dass Leute neidisch sind darauf, dass man zwei Sachen kann? Oder warum ist das so schwer in der Gesellschaft, das zu akzeptieren?
Ja, bei der doppelten Staatsbürgerschaft kamen ja noch andere Themen jeweils mit rein. Also deshalb gerade bei EU-BürgerInnen oder bei spezifischen Ländern, USA, Kanada, war das ja auch in Deutschland länger schon möglich. Sondern da ging, glaube ich, einfach ein Rassismus gegen spezifische geografische Hintergründe mit rein in gesellschaftliche Entscheidungen, warum die nur einigen Personen zuerkannt werden konnte. Wenn wir auf Bisexualität gucken, dann wird aus einer Gesamtgesellschaft den Personen häufig zugeschrieben, dass sie eben nicht ausreichend stetig seien, dass sie eigentlich mit jedem und jeder ins Bett gehen würden, dass sie sich nicht zügeln könnten. Also da gibt es verschiedene Stigmata, die jeweils eine Rolle spielen. Wir müssen uns auch erinnern, jetzt gerade Homosexualität war noch bis Anfang der 1990er Jahre strafbar. Es gab den Paragraf 175, der wurde erst 1994 abgeschafft, damals in Angleichung an DDR-Recht. Wenn wir in Minderheiten-Communities gucken, dann gelten gerade die Kämpfe von Lesben und auch von Schwulen erstmal um Anerkennung in der Gesellschaft. Die werden häufig als sehr deutlich dann ausgedrückt. Wenn man in Deutschland genauer hinguckt, dann sieht man, es gab eigentlich ganz häufig erstmal gesellschaftliche Entscheidungen, eine Entscheidung des Bundestages, und dann kam Schwulenbewegung gerade auf, also das alles ein bisschen nachgeordnet, aber trotzdem wird das als sehr kämpferisch wahrgenommen, als sehr große Auseinandersetzung.
Also quasi, man muss sich abgrenzen. Man hat irgendwie dafür gekämpft in der homosexuellen Gemeinde, dass man irgendwie anders sein darf und anders ist. Und jetzt kommt so ein Bisexueller und sagt, ja, vielleicht sind wir einfach alle gleich. Oder wo ist da das Revolutionspotenzial der Bisexualität?
Genau, dann kommt so ein Bisexueller und sagt, ach naja, eigentlich war der vielleicht auch die ganze Zeit in der schwulen Community zum Beispiel verhaftet, und auf einmal ist er mit einer Frau zusammen. Und dann kann das schon relativ schnell als Verrat wahrgenommen werden. Ist der jetzt richtig dann da drin? Also da können andere Diskriminierungen auf einer Ebene erwachsen. Und gerade in einer lesbischen Community wird es dann teilweise auch als Verrat in dem Sinne dann wahrgenommen, wieder ein Verrat gegenüber einer Männerdominanz in einer Gesellschaft, oder der alte Begriff, der aber ja jüdisch kritisiert ist, des Patriarchats an der Stelle, also dass da wieder das Patriarchale in die Community reinreichen würde und dass es eigentlich ein Verrat an den Frauen wäre, sich jetzt wieder auf einen Mann einzulassen.
Also wenn man jetzt sich anguckt, was gerade Stars machen, da scheint ja jeder zweite Star sich gerade als bisexuell zu outen, also nicht nur Frauen, Schauspielerinnen wie Kristen Stewart oder das Supermodel Cara Delevingne, inzwischen sind das auch Männer wie dieser deutsche DJ Felix Jehn. Ist es gerade irgendwie schick, bisexuell zu sein?
Genau, das ist ja wiederum auch ein Stereotyp, was jeweils reinreicht, dass es schick wäre, eben gerade weil man damit auf einer Disco beispielsweise Personen aller Geschlechter abschleppen könnte und ähnliche Dinge. Gleichzeitig haben wir eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung, die im Moment es tatsächlich einfacher macht, sich in irgendeiner Weise als schwul, als lesbisch, aber durchaus nach und nach auch als bisexuell erkennen zu geben. Also wir haben sprechen in der Sexualwissenschaft von so einer Art neosexueller Revolution. Das bedeutet eigentlich Handlungen, die vormals in Anführungszeichen als pervers galten, die als problematisch galten, wie Homosexualität beispielsweise. Auch wir reden auch von einer größeren Anerkennung in Bezug auf Transgender beispielsweise. Also Dinge, die erst in der Gesellschaft als problematisch gesehen wurden, da haben wir uns als Gesellschaft entschieden, eher mit Toleranz und Akzeptanz begegnen zu wollen. Und das geht zunehmend auch in Bildungspläne ein. Und das bedeutet, es wird einfacher, so zu leben, wie man möchte. Gleichzeitig haben wir auch in der Gesellschaft eine größere Deutlichkeit von Sexualität. Eigentlich Sexualität taucht ständig in der Gesellschaft auf, so dass jüngere Leute, gerade Jugendliche, auch sagen, ach, lass mich doch einfach auch mal damit jetzt in Ruhe dann damit. Ich möchte so sexuell sein, wie ich sexuell bin. Was die mir in der Gesellschaft sagen, das ist mir doch dabei dann egal. Also wir haben gerade durch diese Förderung von Toleranz und Akzeptanz und durch die Prominenz des Themas in einer Gesellschaft, haben wir zunehmend auch einfach Möglichkeitsräume, wo dann junge Leute sagen, nee, ich möchte mich nicht festlegen, ich bin so, wie ich bin. Du kannst denken, dass ich hetero bin oder dass ich schwul bin oder dass ich lesbisch bin. Das ist jüngeren Leuten zunehmend egal.
Interessante Entwicklung. Fluidität heißt das ja auch. Aber nochmal kurz zu dem Schicksein. Ist es denn eigentlich dann eine gemeine Unterstellung zu sagen, ja, die machen das, weil das schick ist? Eigentlich ja, oder?
Genau, das ist einfach auch eine Abwertung da drin, und insgesamt würde ich immer sagen, man sollte einfach jeweils die Person fragen, egal um welches Thema es geht. Ich finde immer Stereotype schwierig, also für die eine Person gibt es den Hintergrund, zum Beispiel bisexuell zu sein, eine andere Person hat ganz andere Begehrensformen und ganz andere Perspektiven dahinter, und deshalb würde ich eigentlich anregen, miteinander viel mehr einfach zu sprechen und einfach, wenn man eine Frage an eine Person hat, sie direkt direkt selbst zu fragen und da auch nicht mehr die Hemmschwelle zu haben, über Sexualität zu sprechen. Das müssen wir nicht mehr. Wir arbeiten an Jugendsexualität, an Alterssexualität. Auch 70-Jährige fordern ein, ja, na, ich möchte mich auch selbst befriedigen. Ich möchte eine erfüllende Sexualität haben. Das ist genauso berechtigt und deshalb einfach auch über Sexualität sprechen hilft immer viel weiter.
Wenn wir noch mal ein bisschen zurückblicken, es gab ja schon mal eine Welle, wo Bisexualität ein Thema war in den 1920er. Ne? Bisexual Chic hat sogar einen Eintrag in Wikipedia. Wie war das damals und was hatte Sigmund Freud damit zu tun?
Genau, also 1920er Jahre, goldene 20er Jahre spricht man ja davon. Ich würde häufig nicht so klar identifizieren in Richtung bisexuell dann dabei auch. Wir haben da eine Zeit vor uns, wo mit Geschlechterrollen gespielt wird, wo Erfahrungsräume aufgemacht werden, wo auch gerade über eine sexuelle Liberalität stärker gesprochen wird und Menschen das einfach auch für sich ausleben. Insgesamt, wenn wir aber zum Beispiel ohnehin auf die konkreten Erfahrungsräume von Menschen gucken, dann sehen wir auch in den 20er Jahren in der Größenordnung, dass zum Beispiel in der Arbeitersexualität selbstverständlich auch gleichgeschlechtlicher Sex, aber eben auch andersgeschlechtlicher Sex eine Rolle spielt, ohne dass sie die Identitäten übernehmen würden, sondern diese starren Identitätskonzepte, wie wir sie heute kennen und als ganz bedeutsam erachten, homosexuell, heterosexuell, bisexuell, die sind historisch eigentlich ganz neue Erfindungen, die erst ab den 1860er Jahren so aufkommen, dann erstmal im bürgerlichen Bereich, im bildungsbürgerlichen Bereich und noch um 1900, 1910, 1920 hätte zum Beispiel ein Mann, der Sex mit einem Mann hatte, aus einer Arbeit Klasse, hätte nicht gesagt, ich bin jetzt schwul oder ähnliches, sondern der hatte schlicht Sex mit einem Mann und damit hätte er sich nicht gleich darüber identifiziert. Also da sind andere Fragen mit da drin, aber durchaus eine Liberalität und Offenheit zeigt sich.
Ja, ganz oben auf meiner Leseliste steht auch noch das Buch von Jane Ward, Nicht schwul. Ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich gelesen, also Männer, die über Männer, die Sex mit Männern haben und die man halt eben genau damals nicht so man bezeichnete das halt nicht als schwul.
Dieser Band Nicht schwul, der macht etwas auf, was zum Beispiel auch Aids-Hilfen relativ früh erkannt haben. Also die gesagt haben, wir wollen Zielgruppen erreichen, aber eine ganze Reihe der Zielgruppe von Männern, die Sex mit Männern haben, die würden sich nicht als schwul definieren. Das bedeutet, die erreichen wir mit unseren potenziellen Präventionsprogrammen nicht. Deshalb haben sie eher dieses Stichwort MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, für sich aufgenommen und in so eine Richtung geht auch der Band Nicht schwul, eben andere Perspektiven zuzulassen. Und in anderen geografischen Regionen ist es ohnehin eher üblicher, dass zum Beispiel Männer Sex auch mit Männern haben, aber die würden sich gerade nicht als schwul identifizieren. Das bedeutet auch durchaus Deutschland als Einwanderungsgesellschaft. Das bedeutet, da spielen unterschiedliche Hintergründe jeweils eine Rolle, wo tatsächlich einfach Menschen ganz konkret Sex mit dem gleichen Geschlecht haben, aber sich dann nicht in den klassischen Identifikationen unterbringen wollen.
Nochmal zu Freud. Weil Sie ihn auch so oft erwähnen in Ihrem Vortrag über Bisexualität, der in diesem Büchlein steht. Er ist ja der Meinung, dass es eine konstitutionelle Bisexualität gibt. Also dass der Mensch nicht eindeutig Mann oder Frau ist, sondern immer eine ungleichmäßige Mischung von beidem ist. Und entsprechend erlebt der Mensch bewusst oder unbewusst sowohl heterosexuelle als auch gleichgeschlechtliche Gefühle. Habe ich das richtig verstanden? Und ist das noch State of the Art?
Also einmal, Freud geht mit einer Debatte um, die damals um 1900 gerade im Bildungsbürgertum sehr verbreitet war. Man ging nämlich auch von einer konstitutionellen Bisexualität aus. Die bedeutet, dass eigentlich jeder Embryo und jeder Mensch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Grade immer weiblich und männlich zugleich wäre. Also man ging, ich sage mal ein bisschen salopp zugespitzt, in einem neuen Begriff davon aus, dass auch jeder Mensch physisch und physiologisch in gewisser Weise intersexuell oder zwischengeschlechtlich wäre. Und Freud überträgt das auch auf eine psychische Ebene in Bezug auf das, was wir heute stärker als das Sexuelle dann auch sehen, also auf den konkreten intimen Austausch von Menschen, bei dem gerade die Genitalien eine größere Rolle spielen. Und Freud sagt einmal auch in den Entwicklungsphasen des Kindes in der psychosexuellen Entwicklung haben wir eigentlich, sind wir alle bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bisexuell. Und Freud nimmt das weiter auseinander und sagt dann nach und nach in Erlernen von verschiedenen, ja, also dadurch, dass wir uns sozialisiert werden in der Gesellschaft, dass wir Umgangsweisen erlernen, würden wir stärker in eine Richtung Monosexualität dann weisen, also entweder heterosexuell oder homosexuell sein. Das ist die Freudsche Perspektive darin sehr, sehr stark. Daran kann man heute anschließen. Es gibt dann daran anknüpfend einige wesentliche Perspektiven, die interessanterweise auch in der Sexualwissenschaft untergehen. Also 2003, 2004 gab es eben in Anschluss an Freud eben ein Würdigungsband 100 Jahre seine Sexualschriften dann dabei. Interessant ist dabei, dass wesentliche Arbeiten von Frauen nicht aufgenommen sind, also gar nicht rezipiert werden. Wenn wir beispielsweise an Karen Horney denken oder an Helene Deutsch denken, oder Charlotte Wolf, also die Bücher von Charlotte Wolf, der große Band Bisexualität, hatte eine Auflage von einigen 10.000 Exemplaren in den 80er Jahren, also groß Aufmerksamkeit bekommen, ist nur punktuell in der Sexualwissenschaft eingegangen. Und bei den Personen kann man das viel mehr nachvollziehen, also gerade bei Charlotte Wolf dann, aber auch vorher schon bei Grodek, der 1920 geschrieben hatte, sehen wir, dass einzelne Perspektiven in der Psychologie und Psychoanalyse sehr deutlich gesagt haben, jeder Mensch ist eigentlich zeitlebens in größerem Maße bisexuell und einige werden durch die gesellschaftlichen Normen stärker dazu gebracht, sich rein monosexuell, also eigentlich einfach hetero oder homosexuell zu verhalten. Aber das Spektrum ist da, jeder Mensch könnte auch anders sein.
Und aktuell, was sagt die Wissenschaft? Wo geht das hin?
Aktuell zeigt sich eben tatsächlich eine gewisse Fluidität in dem Ganzen. Also ich hatte jetzt gerade ein Band mit gemacht, der ist jetzt gerade beim Verlag, die deutschsprachige Sexualwissenschaft, und habe mal mit den relevanten SexualwissenschaftlerInnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg dann gesprochen. Und da gibt es interessante Perspektiven, die nämlich aufmachen, wir neigen uns eher ein Stück weit einer Banalisierung des Sexuellen zu. Das würde zum Beispiel in so eine Richtung Siegusch, Volkmar Siegusch, Rüdiger Lautmann in der Richtung dann beschreiben. Also, dass das Sexuelle eigentlich in der Gesellschaft geläufiger jeweils jetzt wird, wir mehr darüber auch sprechen, sodass es dann im Prinzip wie ein Hobby, wie eine spezifische individuelle Eigenart auch einfach in der Gesellschaft debattierbar ist. Und möglicherweise dann einfach auch in der Soziologie so verhandelt wird, also nicht mehr als so ganz aufgemachtes spezifisches Themenfeld. Da wäre ich zu solchen Perspektiven ein bisschen anderer Auffassung, nämlich ich würde sagen, das Sexuelle gerade dadurch, dass es ein Stück weit eine besondere Intimität und Nähe zwischen Menschen bedeutet, Menschen sich darin verhalten, gesellschaftliche Debatten darüber geführt werden, wird es ein Stück weit jeweils eine Sonderposition darin behalten und werden weiterhin Debatten geführt werden. Das bedeutet, sie werden in Zukunft auch noch darüber geführt werden, wie klar wollen wir uns denn eigentlich identifizieren? Also halten wir weiterhin solche Begriffe wie homosexuell, heterosexuell, bisexuell aufrecht? Deckt das überhaupt noch ein Erfahrungsspektrum von Menschen ab oder ist das an den Stellen nicht der Fall? Wo grenzt das unser sexuelles Erleben ein? Wie definieren wir uns, wenn wir stärker zum Beispiel auch auf Selbstbefriedigung oder auch auf Sexspielzeuge gehen, wenn wir Entwicklungen haben in Richtung Sexpuppen, Sexroboter, die durchaus in der partnerschaftlichen Sexualität genutzt werden können, aber auch wiederum ein Eigenleben in gewisser Weise entfalten können. Also insofern einige Fragen und die Richtung wird sein, eher es weiter aufzulösen, mehr Fluidität, mehr Möglichkeitsräume, in denen Menschen sich individuell selbst verhalten können.
Gleichzeitig gibt es ja diese Entwicklung, dass Bisexuelle sich immer mehr zeigen. Also wenn sie denn im April auf der Bühne gesessen hätten, wie es geplant war ohne Corona, dann hätten sie auf der Bühne gesessen mit einer Berlinerin, Frau Marquez, Marina Marquez, die einen sogenannten Skirt Club organisiert. Das ist ja ein Club für bisexuelle Frauen und ein Club wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wo man sich bewerben muss, man muss Fotos hinschicken, man kann nicht einfach vorbeigehen. Also man hat noch quasi den Türsteher von einem Türsteher im Internet. Gibt es denn noch mehr solche Bewegungen, wo sich dann auf der anderen Seite eben Bisexuelle mehr zeigen?
Genau, also jetzt zum Beispiel dieser Band Being Bi ist ja zum Beispiel so ein Ausdruck davon, oder auch die Dissertationsschrift von Kim Ritter ist ein Ausdruck davon. Also es passiert in die Richtung gerade was. Längere Zeit waren keine Veröffentlichungen in Richtung Bisexualität dann da, aber auch in der aktivistischen Richtung. Das bisexuelle Netzwerk beispielsweise Biene gründet gerade mehrere Stammtische. Also insofern passiert auch in der Selbstverordnung und Identifikation im Moment einiges. Und das ist auch tatsächlich im Moment eine wichtige nachholende Entwicklung, damit Bisexuelle nicht auf diesem Weg in Richtung einer Fluidität einfach immer weiter untergehen, sondern dass tatsächlich erstmal Positionen stark gemacht werden da drin, damit man auch eine andere Aushandlung in der Gesellschaft hat. Also dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie wir haben vielleicht mal schwul und lesbisch gedacht und ansonsten hetero und dann von da aus entwickeln wir eine Fluidität oder ähnliches, sondern es geht auch erstmal darum, konkrete Lebenserfahrungen, auch Diskriminierungserfahrungen oder Gewalterfahrungen von Menschen anzuerkennen, um davon ausgehend auch einen sexuellen und geschlechtlichen Umgang in der Gesellschaft zu entwickeln. Deshalb erstmal, dass es mehr aktivistisches Streiten gibt, dass es auch durchaus Sexclubs gibt, dass Menschen sich öffnen in verschiedene Richtungen. Das ist recht wichtig dann dabei und das passiert im Moment auch gerade. Und ein bisschen historisch zurückblickend könnte sich zum Beispiel auch eine lesbische und schwule Community, die immer dann kritische Dinge den Bisexuellen vorwerfen möchte, auch einfach mal auf ihre bisexuellen Wurzeln besinnen. Nämlich die Person, die gerade die Christopher Street-Dates als das Format der Kämpfe entwickelt hat. Das ist Brenda Howard, eine bisexuelle BDSMlerin, die eben gerade da massiv gekämpft hat in die Richtung. Und das könnte man auch als eine Grundlage vielleicht mal mit in den Blick nehmen.
Es interessiert mich natürlich besonders, dass Brenda Howard, weil ich heiße ja Brenda, da so maßgeblich ist und dass man sie nicht hier kennt, nicht? Warum war die so wichtig? Also sie hat die Pride-Bewegung richtig mit erfunden, wenn ich sie da richtig verstehe.
Genau, also auf sie geht das Format zurück. Also wir haben ja im Moment gerade die Stärke auch in der deutschen Community, die Diskussion darum, wer hat denn eigentlich die Stonewall-Kämpfe gemacht. Das ist dann eben gerade Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera sind als wichtige Personen mit in den Blick gerückt dann dabei. Also wir gucken darauf, es waren nicht die weißen schwulen Männer, die da irgendwie in der ersten Reihe standen, sondern es waren gerade Trans-Leute of Color, die die Kämpfe angeführt haben. Und als eine Person, die vielleicht im nächsten Kontext noch in den Blick rücken kann, kann eben Brenda Howard sein. Also sie hat das Format, dass man einen breit macht, dass man stolz ist auf etwas, dass begleitende inhaltliche Veranstaltungen stattfinden. Das geht auf ihre Ideen ganz zentral zurück und das könnte man eben auch zentral mit in den Blick rücken. Sie als jüdische Krankenschwester in New York, die auch eben gerade in einem feministischen BDSM-Kontext dann aktiver, sexuell aktiver. Das könnte eben ganz interessant sein, einfach den Blick zu weiten. In Deutschland sind wir manchmal ein bisschen so sehr regional fokussiert, gucken uns an, welche Christopher Street Days haben denn in Deutschland stattgefunden, ignorieren die Entwicklung in Frankreich und in den USA dabei mitunter auch. Und da würde ich sagen, mal ein bisschen international denken kann ganz interessant sein. Auch nach Polen zu gucken, wo ja 1932 beispielsweise so ein Strafparagraf gegen Homosexualität schon abgeschafft wurde. Und in Deutschland war es erst 1994. Also vielleicht mal ein bisschen aus der deutschen Bequemlichkeit und Überheblichkeit rauskommen und einfach mal gucken, was kann man woanders her lernen.
Ja, das ist doch toll. Und apropos Lärm, also ich hoffe, dass wir uns dann bald in der Oranje tatsächlich in echt sehen. Ansonsten gibt es noch mal zum Nachlesen Ihr Büchlein Heinz-Jürgen Voss, Being Bee, erschienen bei Wallstein. Vielen, vielen, vielen Dank für all die Vokabelnachhilfe und für mein neues Wissen und für unser neues Wissen. Danke, Herr Voss.
Danke auch und Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.